Herzlich willkommen zum Bewegungs- und Performance-Podcast. Dein Podcast für geschmeidigere Bewegungen, mehr Körperbewusstsein und verbesserte Performance. Mein Name ist Lars Habermacher und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Wie bei der vorletzten Folge schon angesprochen, folgt heute der zweite Teil, wo es vor allem ums Thema Beweglichkeit geht. Nachdem ich letztes Mal mehr darauf eingegangen bin, welche Strukturen überhaupt an der Beweglichkeit beteiligt sind oder auch welche Muster, welche Bewegungen, was das Nervensystem macht, geht es heute mehr darum, wie dass man das überhaupt trainieren kann. Ich möchte dir heute ganz gezielte Anleitungen geben und das anhand vom Beispiel vom Hüftgelenk ein bisschen genauer aufzuzeigen, wie dass man da vorgehen kann. Orientieren möchte ich mich da an diesen vier Schritten, die ich in der letzten bzw. in der vorletzten Folge schon erwähnt habe, dass man zuerst versucht, den Bewegungsumfang zu erweitern, nachher das in Bewegungsmuster integrieren, dann die Kraft in diesen neuen Bewegungsmuster oder in diesen neuen Gelenkswinkel noch mehr aufbauen und am Schluss in einen Kontext bringen und dort integrieren. Das kann eine Alltagsbewegung sein oder das kann Sportart sein. Wenn dir das jetzt vollständig unbekannt ist, dann würde ich dir wirklich empfehlen, zuerst die vorletzte Folge, die Folge 29, zu hören und erst dann wieder zu dieser Folge von heute zu kommen, weil es wird es dir viel einfacher machen, zu verstehen, um was es heute geht. Ich möchte an dieser Stelle noch gerne erwähnen, dass die Techniken und Methoden, die ich hier erwähne, sicher nicht die einzigen sind und dass das absolut nicht abschliessend ist, was ich da erzähle, sondern da gibt es noch ganz viele andere Methoden, Techniken, die ebenfalls sehr hilfreich sind, können sie, um die Beweglichkeit zu verbessern. Ich erwähne da einfach die, die sich bei mir in meiner Praxis, in meiner Erfahrung sehr gut herausgestellt haben und immer wieder sehr hilfreich sind, wo ich auch viel Wissen mir angeeignet habe und die auch im Alltag oder im Training immer wieder verwende. Wenn wir anfangen mit dem Bewegungsumfang erweitern, dann geht es vor allem darum, Raum zu schaffen für Bewegung. Also bevor du Kraft und Kontrolle aufbaust, musst du überhaupt den Bewegungsspielraum haben. Und den schaffen wir, indem wir das Gewebe und Gelenk darauf vorbereiten. Ich habe jetzt bewusst bei den Gewebe und bei den Gelenk angefangen, weil die Knochen, die natürlich den Bewegungsumfang auch limitieren, bei denen können wir tatsächlich nicht wirklich etwas verändern. Also wenn dein Hüftgelenk so geformt ist, anatomisch, wie es heute ist, dann ist es unglaublich schwierig bzw. eigentlich unmöglich, da mit Training irgendetwas daran zu ändern. Was wir aber machen können, ist, durch unsere veränderte Bewegung mit dem Bewegungsumfang, den wir haben, besser klarkommen und durch das dann eben vielleicht gleich bessere Bewegungen können zu machen oder in grössere, tiefere Winkel kommen zu können, weil wir die Bewegung, die wir haben, besser ausnutzen können. Wenn es aber wirklich darum geht, Bewegungsraum zu erweitern, dann sind wir vor allem bei den Gelenkskapseln und bei den umliegenden Strukturen wie Bänder, wo eben etwas kann verändert werden kann. Wenn wir die Gelenk- und Gelenkskapseln mobilisieren, geht in Endpositionen zu kommen, also in Dehnpositionen, weil wir keinen Zug auf die Muskulatur haben, sondern wir wollen wirklich mit den Kapseln arbeiten. Da zeigt sich, dass, wenn man von diesen verschiedenen Bewegungsrichtungen redet, dass vor allem die Rotationen im Gelenk entscheidend sind, also Innen-Aussen-Rotation zum Beispiel im Hüftgelenk und weniger Adduktion, also so Heranführen vom Bein an den Körper, Abduktion, Wegführen, Beugung, Streckung, sondern es ist die Rotationskomponente, die für das Gelenk sehr heilend kann sein, weil es angeregt wird mehr Synovialflüssigkeit, das ist die Gelenk, wo die Flüssigkeit, die jedem Gelenk ist, angeregt wird, um mehr produziert zu werden und das fördert das Gleitverhalten von dem Gelenk. Was auch helfen kann, ist, dass man versucht, mehr Raum zu schaffen in dem Gelenk, indem man einen zusätzlichen externen Zug aufs Bein gibt, mit zum Beispiel einem Gummiband. Und das kann zum Beispiel sein, dass man halb in einem Halbkniestand ist, mit einem Band nachher in die Position geht und das Band zieht schräg nach hinten runter auf die Liste. Und in dieser Position tut man die Hüfte leicht beugen und sanft und vor- und zurück pendeln, sodass eben das Hüftgelenk bewegt wird und zusätzlich einen Zug hat, wo der Oberschenkelknochen wie so leicht aus dem Gelenk gezogen wird. Das hilft, dass das Gelenk ein bisschen mehr Spiel bekommt und das nimmt oftmals auch Druck von dieser Vorderseite weg. Dann, wenn wir weitergehen und ich orientiere mich jetzt da wieder an diesen biomechanischen Komponenten, die wir auch in der vorletzten Folge besprochen haben, dann wäre das nächste die Faszien und das Gewebe. Und dort geht es vor allem darum, dass man bei diesen Faszien die Gleitfähigkeit von diesen Faszien erhöht. Eine Technik, die da immer wieder vorkommt, ist zum Beispiel das Foam Rolling, dass man über das Gesäß, über den Tensor Fasciae, also über die Aussenseite vom Oberschenkel oder die Adduktoren, je nachdem, welche Region das ist, so 60 bis 90 Sekunden drüber trollt. Das muss nicht sehr aktiv sein, das darf durchaus langsam kontrolliert sein und sich wirklich Zeit nehmen an Ort, wo man mehr Spannung spürt, auch ein bisschen länger bleiben, so dass eben das Gleitverhalten ein bisschen besser wird. Da ist noch wichtig zu sagen, dass wenn man nur Foam Rolling allein macht, dann ist der Effekt nicht so gross. Also man sollte das Foam Rolling wirklich in einen Kontext bringen, mit anderen Bewegungen, mit nachher einem Training, so dass der verbesserte Bewegungsradius, wo kann da sein, auch kann genutzt werden. Was ich noch vergessen habe zu sagen bei den Gelenken und Kapseln vorher, wenn du mit dem Band schaffst, dann lohnt sich das zweimal plus minus 60 Sekunden pro Seite zu machen. Und das sollte mehrmals pro Woche sein. Also sicher dreimal, damit man da einen positiven Effekt kann erreichen. Wenn man dann wieder einen Schritt vorne springt und die Faszie jetzt ebenfalls auch mobilisiert hat, dann könnte man eigentlich weitergehen und bei der Muskulatur ansetzen. Und da gibt es eine Technik, die ich immer wieder verwende, und das nennt sich PNF-Stretching. Das heisst Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Das ist ein Begriff aus dem Englischen und du findest die Methode auch so im Internet. Also wenn du danach suchst, dann kannst du ja, da ganz viele Beispiele finden. Für die Innenrotation, wo wie gesagt ein wichtiger Faktor ist und oftmals bei den Leuten oder auch bei Athletinnen geht, wo viel Kraft über die Aussenseite entwickeln, immer mal wieder eingeschränkt ist, könnte das zum Beispiel sein, dass man dann in einen 90-90-Sit am Boden sitzt. Das ist so ein Sitz mit einem 90-Grad-Winkel im vorderen Knie, 90-Grad-Winkel im hinteren Knie und ebenfalls einen 90-Grad-Winkel bei beiden Hüftgelenken. Man sitzt so am Boden und drückt dann für die Innenrotation das Bein leicht gegen den Boden. Und da es sich um die Innenrotation handelt, reden wir jetzt vom vom hinteren Bein. Also du drückst zum Beispiel dein hintere Bein 10 Sekunden leicht gegen den Boden, ungefähr 60% von der maximalen Kraft, die du kannst aufbringen. Und nachher entspannst du die Muskulatur und für 20 Sekunden, währenddem du entspannst, versuchst du tiefer in die Position hineinzusinken. Also das wäre, dass dein Becken noch weiter nach vorne geht und du noch ein bisschen mehr nach vorne lehnst. Anschliessend spannst du wieder an, drückst dein Hinterbein wieder gegen den Boden und wiederholst das Gleiche. Und das machst du 3-4 Mal und das wieder 2-3 Mal pro Woche, so dass du einen positiven Effekt hast. Alternativ kannst du auch statisch stretchen. Das würde ich dir jedoch nicht vor einem Training empfehlen, sondern nur nach einem Training oder isoliert, also losgelöst von irgendwelchen Trainings. Weil es kann sein, dass du eine Einbuße in der Schnelligkeit, in der Spritzigkeit, auch so ein bisschen Explosivkraft spürst, wenn du vor dem Training zu stark oder zu lang in diesen Stretching-Positionen bist. Das Ziel von dem Ganzen ist, die Dehntoleranz zu verbessern und noch mehr Raum zu schaffen für das Hüftgelenk. Als nächstes geht es dann darum, den Raum, den wir jetzt geschafft haben, in Bewegungsmuster zu integrieren. Also, dass man lernt, wie man den Raum auch nutzen kann. Weil die letzte oder die vorletzte Folge ist ja genau das gegangen, dass Beweglichkeit allein nichts bringt, wenn du sie nicht aktiv kannst nutzen. Und da geht es darum, dein Nervensystem mit dem neuen Range vertraut zu machen. Und eins System, das ich da immer wieder benutze, das kommt von Functional Range Systems und die haben dort so eine Übungsserie mit CARS, nennen sie das. Das sind Controlled Articular Rotations, sorry für die ganz vielen englischen Fachbegriffe, aber ich bringe die gerne da so, weil unter diesen Namen findest du es auch ohne Probleme, wenn du dich noch tiefer willst in die Materie einlesen. Und CARS sind in der Hüfte kontrollierte Kreisbewegungen in alle Richtungen. Also das kann zum Beispiel im Vierfüßerstand sein, dass du dort dein Hüftgelenk kreisest mit möglichst wenigen Ausweichbewegungen vom Rumpf, von der Wirbelsäule und alles probierst, über dein Hüftgelenk zu steuern und so grosse Kreisbewegungen wie möglich zu machen. Die Bewegungen sind extrem langsam und bewusst ausgeführt, sodass du wirklich am äußersten Rand von deinem Gelenk kannst die Bewegungen machen. Es langen dafür 3-5 Wiederholungen, die du vielleicht täglich machst. Eine zweite Serie, die sie dort immer wieder verwendet, das sind Pales and Rails, Pales Progressive Angular Isometric Loading oder Rails Regressive Angular Isometric Loadings. Da könnte man zum Beispiel wieder in die 90-90-Position in den 90-90-Sit gehen und es ist wieder eine Kombination aus Drucken und aktiv drin hineinziehen, also sehr ähnlich, wie das auch beim PNF-Stretching, wo wir vorher hatten, gemacht wird. Sie haben dort aber noch, wie soll ich sagen, auch Systeme, die über das ausgehen, dass sie mit Zusatzlasten arbeiten, dass sie nicht nur in einzelne Stretching-Positionen gehen. Ich glaube, es würde aber den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich jetzt das ganz detailliert würde, versuchen zu erklären. Und ich finde da ganz viele Informationen auch auf YouTube oder auf anderen Kanälen zu diesen Themen. Nachher geht es darum, dass man das in Alltagsbewegungen bringt und eben auch die Beweglichkeit, die man jetzt im Hüftgelenk aufgebaut hat, gerade versucht auszunutzen. Das kann zum Beispiel sein, dass man in eine tiefe Hockeyposition geht, dass man kontrollierte Ausfallschritte macht und Hüftrotationen einbaut, so dass unser Hirn die Bewegungen und den neuen Bewegungsraum, der geschaffen worden ist, mit echten Bewegungen kann verknüpfen. Gehen wir dann einen Schritt weiter. Dann wäre das Nächste, dass wir versuchen, Kraft in diesen neuen Bewegungsumfang aufzubauen. Und die Functional Range Systems oder die PALS Rails, die fangen dort natürlich schon an. Und man baut auch dort schon Kraft auf, weil es aktives Anspannen von Muskulatur ist in Bewegungsumfängen, die vorher nicht da waren. Und es geht eben genau darum, den sogenannten aktiven Bewegungsumfang, also den, den man muskulär nutzen kann, zu verbessern. Und das kann man aber auch dann in andere Kraftübungen integrieren. Jetzt, wenn man da gerade versucht, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Squat zu machen, so wie man das vorher gemacht hat, und jetzt einfach noch tiefer runtergeht, dann ist das problematisch, weil wir haben noch nicht gelernt, den Gelenkswinkel wirklich zu kontrollieren. Und was dort sehr sinnvoll kann sein, dass man versucht, End-Range Isometrics einzubauen, also dass man in dieser ganz tiefen Position genau dort die Spannung hebt, wo man vorher unsicher war, sodass man sich daran gewöhnt. Es braucht da sicher 2 bis 3 Sätze und es muss mehrmals pro Woche sein. Und ein Beispiel kann sein, dass man es irgendwie für 30 Sekunden hebt. Das kann natürlich auch länger sein, das kann auch kürzer sein. Je nachdem muss man einfach die Last anpassen und das darf dann wirklich streng sein, weil das ist jetzt ein Krafttraining mit einer isometrischen Position, die gehalten wird. Und da unterscheidet sich eigentlich der Aufbau von einem Krafttraining sonst nicht gross. Was auch kann sein, ist, dass man Mobility Flows macht oder Bewegungen mit einer kleinen Zusatzlast und den vollen Bewegungsumfang ausnutzt. Wenn man wieder vom Hüftgelenk redet, kann das sein mit Goblet Squats, Split Squats, auch Jefferson Curls, so dass das Hüftgelenk eben wirklich bewegt wird. Beispielsweise 3x6 bis 10 Wiederholungen, langsam und kontrolliert, so dass dein Körper Zeit hat, stabile Bewegungsmuster aufzubauen. Damit das Ganze dann auch wirklich gut integriert wird und eben nicht nach dem Training wieder verloren geht, hilft es, wenn du nach dem Training zum Beispiel mit einer kleinen Atemroutine nochmal versuchst, dich zu entspannen, so dass dein Muskeltonus wieder gesenkt wird, deine Wahrnehmung verbessert wird und die Kontrolle, die du dir im Training aufgebaut hast, auch kannst mitnehmen. Da langen 3 bis 5 Minuten auf dem Boden liegen, entspannt schnaufen. Kann sein, dass du dich darauf achtest, wie lange das Einatmen geht, wie lange das Ausatmen geht. Zum Beispiel 4 Sekunden aus und ein bisschen einatmen und ein bisschen länger, 6 bis 8 Sekunden, zum Beispiel ruhig durch die Nase ausatmen. Da gibt es aber auch ganz viele andere Protokolle, die können hilfreich sein. Da gibt es Apps, da findest du einiges. Und jetzt kommen wir zum 4. Teil. Zu dieser Integration im Kontext, zu der Bewegung im echten Leben. Und ich glaube, das ist eben dort, wo es oftmals scheitert. Wir können die Bewegungsumfang aufbauen, wir können das verbessern im Training und sobald wir aus dem Kraftraum oder aus dem Yoga-Studio rauslaufen, ist alles wieder weg und wir bewegen uns wieder genau gleich, wie wir das vorher auch schon gemacht haben und beim nächsten Training fangen wir wieder dort an, wo wir vorher waren. Also die neue Beweglichkeit, die ist nur dann wertvoll, wenn du sie am Schluss in den Alltag oder in den Sport reinbringst. Also wenn du dann einfach wieder gehst, laufen oder joggen und du achtest dich nicht darauf, wie sich deine Hüfte bewegt, machst alle Übungen in deiner Sportart wieder gleich, dann wirst du wahrscheinlich wieder an den Punkt zurückkommen, wo du vorher warst und es ist nicht wirklich nachhaltig. Etwas, was da sehr hilfreich kann sein, ist die Awareness schaffen. dass man bewusster durch den Alltag geht, bewusster sich in den Sportarten bewegt. Und da bin ich ein grosser Fan von der Feldenkrais-Methode, wo du vielleicht auch schon mal gehört hast. Ich habe auch ein, zwei Podcast-Folgen zu diesem Thema schon gemacht, wo ich merke, dass das unglaublich hilfreich kann sein, um eben auch in Sportarten oder im Alltag noch mehr oder noch bewusster die Bewegungen auch zu machen und auszuführen. Und eigentlich im Alltag dann auch immer wieder Trainingsmöglichkeiten für einzelne Bewegungen findet. So, dass es eben am Schluss ein vermehrtes Üben ist, ohne dass man wirklich einen Trainingskontext braucht. Was beim Feldenkrais zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass man eben lernt, und da gehe ich wieder ganz zurück zu diesen Knochenstrukturen, die eben sich nicht verändern lassen. Also vielleicht erinnerst du dich, Hüftgelenk, der Oberschenkelknochen, die Hüftpfannen, die so geformt sind, wie sie eben geformt sind, dass man durch das Feldenkrais lernt, das besser bewegen und durch das eben trotzdem auch eine verbesserte Beweglichkeit kann erreichen, ohne gezielt auf Faszien, Muskeln oder Gelenkskapseln eingeht, so wie ich das jetzt oben erwähnt habe, sondern dass es einfach irgendwie in diesen Bewegungen mittrainiert wird und sich automatisch anfängt anzupassen, weil eben das Hüftgelenk anders benutzt wird. Also ist für mich manchmal wie so ein Zugang durch die Hintertür und mehr über das Nervensystem oder über die Steuerung von Bewegung, die sich verändert und durch das nachher dann anfängt, Bewegungen oder der Bewegungsumfang sich anfängt zu verändern. Und da sehe ich schon, dass bei ganz vielen Athleten, Athletinnen ein riesiges Potenzial ist, weil sie das so nicht kennen und noch viel Optimierungsbedarf haben. Jetzt haben wir das Ganze einmal durchgespielt für das Hüftgelenk, für einzelne Bewegungen, so ein bisschen die Innenrotation vermehrt reingenommen vom Hüftgelenk. Und jetzt gibt es das natürlich für jedes Gelenk, für jede Bewegung von jedem Gelenk und dann natürlich noch über einzelne Gelenke aus. Also wir sind da jetzt eigentlich noch in einer kleinen Form unterwegs gewesen und du siehst, wie gross das Thema eigentlich ist. Also wenn du das machen willst, brauchst du wirklich einen strukturierten Plan und es reicht nicht, einfach am Schluss vom Training 10 Minuten anzusitzen und noch zu stretchen, sodass du dann beweglicher wirst oder eben nachhaltig deine Beweglichkeit verbesserst, sondern da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein und da muss man sich einige Gedanken dazu machen. Ich hoffe, die vier Schritte, die ich dir da beschrieben habe, helfen dir, für deine Beweglichkeitspraxis ein bisschen mehr Informationen zu haben, auch ein bisschen ein Fundament zu haben, wo du dich daran orientieren kannst. Und wenn du andere Techniken hast oder andere Methoden, wo du das Gefühl hast, ich kann die absolut vergessen und die müssen doch unbedingt da drin sein, wären wichtig oder sind vielleicht sogar besser als das, was ich kenne, dann freue ich mich sehr über einen Austausch oder wenn du dich bei mir meldest, weil ich lerne unglaublich noch mehr dazu und würde mich darüber freuen, wenn du dich bei mir meldest, wenn du anders oder besseres kennst. Das wäre es für heute. Danke vielmals, dass du bis am Schluss zugelassen hast. Heute mal eine längere Folge, die nächste wird vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall, wie immer, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Rückmeldungen, ich freue mich über 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und wünsche dir eine gute Woche. Mach's gut und bis bald.